Brigitte Waldach, Mitte 50, in Berlin geboren. Hier hat sie auch studiert, unter anderem als Meisterschülerin von Georg Baselitz. Brigitte Waldach zeigt derzeit einige ihrer Werke und Serien im Museum Martha Herford, im nordrhein-westfälischen Herford. Da Reisen ja derzeit so schwierig ist, ist es ein Glück, dass das Museum Martha Herford jetzt einen exzellenten Katalog herausgebracht hat. Ausstellung und Katalog gehören zum Martha-Preis der Wem-Höhner-Stiftung, den Brigitte Waldach im letzten Jahr gewonnen hat. Ich konnte kurz vor dieser Sendung mit Brigitte Waldach sprechen und habe sie zuerst zum Gesamtpaket gefragt. Preis, Ausstellung, Katalog, wie wichtig in Pandemiezeiten?
Also Preise sind grundsätzlich immer eine schöne Anerkennung, weil wir dann Künstler das Gefühl haben, dass das, was wir machen, oft zurückgezogen, öffentlich wird und auch von außen ja belohnt wird. Und in diesem Fall war es besonders attraktiv, weil es dieser Preis nicht nur an eine Geldsumme gebunden war, sondern auch an eine Ausstellung, eine Einzelpräsentation im Martha-Museum und ein Buch dazu erschienen ist. Und in dieser Kompaktheit ist das schon ein sehr ungewöhnlicher Preis und ich habe mich sehr darüber gefreut.
Vor allem die Sichtbarkeit vermutlich, ne? Die Möglichkeit einfach, dass Menschen ihre Werke sehen können, gerade in diesen Zeiten.
Ja, und es gibt dadurch auch zwei unterschiedliche Rezeptionswege. Normalerweise besucht man ja die Ausstellung, das ist ja zurzeit leider etwas erschwert. Und der Katalog bietet nochmal einen ganz anderen Einblick, da wir in den Räumen, das ist eine sehr große Ausstellung, trotzdem konnten wir natürlich nur begrenzt die Sachen zeigen, teilweise auch nur Ausschnitte der Werkserien. Und der Katalog zeigt tatsächlich die kompletten Werkserien und kontextualisiert auch andere Werke, die thematisch in einer Beziehung stehen zu den ausgestellten Arbeiten, ja, oder auch vorher bzw. nachher entstanden sind. So rundet sich das Bild, wie so eine Schaffensproduktion eben auch anders aussehen kann.
Ganz hervorragender Katalog, bei Hatje und Kanz erschienen, sage ich gerne am Ende nochmal, weil er wirklich toll ist. Das Museum Martha Herford ist auch toll, oder? Das ist so ein fantastischer Bau des Architekten Frank Gehry. Ich kenne ihn nur von Fotografien. Sieht aus wie so kubische Formen, die auseinander herauszuwachsen scheinen. Im Inneren große lichte Räume. Ist es für Sie der ideale Ort für Ihre Kunst?
Da müsste ich kurz ausholen. Ich habe ja 2013 schon eine sehr große Installation realisiert in diesen wunderbaren Räumen. Das ist eigentlich ein Hybridbau. Es gibt als Kern eine 50er-Jahre-Architektur. Um diese 50er-Jahre-Architektur herum hat sich diese spektakuläre Architektur entwickelt. Und ich hatte eben das Glück, 2013 in diesen wunderbaren getwisteten Türmen ausstellen zu können, also mit einer Raumhöhe von 15 Metern. Diese Ausstellung jetzt ist im 50er-Jahre-Bau entstanden oder reagiert auch auf diese Architektur. Und diese beiden unterschiedlichen Raumerfahrungen waren für mich schon herausfordernd, aber auch sehr spannend.
Könnte es sein, dass das zu Ihren Werken passt? Kommen wir mal gleich auf diese Frage. Ich würde nämlich gerne über einige Ihrer Werke und Werkserien sprechen. Zum Beispiel, klar, über die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Eine große Serie, die damit beginnt, dass Sie die Noten der Eingangsaria weiß auf schwarz gezeichnet haben, allerdings ohne Notenlinien, sodass die Noten, ja, wie so zu schweben scheinen. Was war die Idee für diese Werkserie?
Der Zugang zur Musik und auch der Zugang zu den grafischen Systemen, die mich natürlich als Künstlerin besonders interessieren, war sehr spannend. Aber ich wollte nur nicht diese Abstraktion eins zu eins übersetzen, also das Notensystem abbilden, sondern ich wollte in der Abstraktion noch einen Schritt weitergehen, da ich ja im Hintergrund schon ein Motiv entwickelt habe, was eigentlich in allen Arbeiten auch zu sehen sein wird, abstrahierte Sternenhimmel. Und in dem Augenblick, wo man die Noten von ihren Hälsen befreit und auch von den Notenlinien und auch von bestimmten Angaben, die im Detail eine Interpretation mit anzeigen können, bleibt im Grunde genommen der weiße Punkt übrig. Aber im Bezugssystem zueinander kann man doch noch ahnen, dass es hier um ein musikalisches System geht.
Ja, und Bach selbst, welche Bedeutung hat er?
Also Bach, ich bin ja mit der Musik schon immer so ein bisschen beschäftigt gewesen, habe mich aber eigentlich vertieft über den Umweg der Avantgarde. Ich habe mich mit Cage sehr intensiv auseinandergesetzt. Cage ist bekanntlicherweise aber auch ein großer Fan Bachs gewesen und hat sich auch an ihm abgearbeitet in gewisser Weise. Und über diesen Umweg habe ich mich mit Bach nochmal auseinandergesetzt und dann auch mit den Goldberg-Variationen.
Ich hatte beim Betrachten des Kataloges, gerade bei den Variationen dann der Goldberg-Variationen, wie Sie sie aufgenommen haben, hatte ich so das Gefühl, Bachs Musik ist sowohl irdisch als auch göttlich, weil die Noten verschwinden ja dann, schweben quasi im Universum und um ein schwarzes Loch herum. Eine zu einfache Interpretation?
Nein, also ich denke, dass große Kunstwerke und vielleicht sogar Kulturgüter in Anführungszeichen immer in die Zukunft weisen und eigentlich auch irdische Bezüge verlassen. Und mit dieser Idee wollte ich auch in meiner Motivik die irdischen Landschaftsbezüge verlassen und darüber hinausgehen. Und so gibt es tatsächlich im zweiten Teil meines Bach-Zyklus eine Auseinandersetzung mit Motiven, die uns zeigen, dass die Erde ein Ort ist, der auch sicherlich interessant ist, aber dass wir, wenn wir unseren Blick in die Zukunft wenden, sicherlich auch mit anderen Dingen uns auseinandersetzen sollten. Und ich glaube auch, dass Bach als sehr religiöser Mensch in kosmischen Weiten unterwegs war und durch seine Religiosität die Dinge auch so weit interpretieren konnte.
Ja, das findet sich in seiner Musik, das hört man und spürt man in seiner Musik. Brigitte Waldach, wie ist es bei einer anderen Serie, History Now? Dafür haben Sie historische Persönlichkeiten aufgegriffen. Ich sag mal nur drei Beispiele: Hannah Arendt, Sigmund Freud, Franz Kafka. Und da sieht man, wie so schraffiert gezeichnete Körper, die von Wortwolken umgeben zu sein scheinen. Was war hier die Idee?
Ich habe auch Germanistik studiert und war damals natürlich auch mit der Recherche beschäftigt. Und jetzt hat sich das ja alles doch sehr verschoben in digitale Möglichkeiten zu recherchieren. Und ich wollte überlegen, wie ich ein Bildsystem entwickeln kann, das sozusagen im Digitalen beginnt. Also wir recherchieren über Wikipedia und informieren uns. Und das ist ja ein Schreibprozess oder ein Informationsprozess, der nur temporär funktioniert. Man kann ja jederzeit diese Artikel überschreiben und auch verändern. Und diese Art der bewegten Geschichtsschreibung wollte ich zurückholen auf die analoge Ebene und daraus eine Zeichnung machen und habe diese unterschiedlichen Zeitschichten des Entstehens der Geschichtsschreibung in eine Farbkodierung übersetzt.
Das sieht aus wie Verwehungen. Verwehungen von Sprachzeichen um die Körper herum. Oder man kann es auch andersrum betrachten. Die Körper zerfließen fast in den Raum um sie herum und die Körperkonturen weiten sich in den Raum. Also das steht in Korrespondenz. Das Statische und die Bewegung stehen in Korrespondenz.
Ja, und ich denke, dahinter steckt auch der Gedanke, dass ja die historischen Figuren und auch das, was sie als historisch gesetzt empfinden, letztendlich auch eine Interpretationssache ist. Ja. Die Figuren entstehen durch die Geschichtsschreibung, aber sie vergehen vielleicht auch im Wort. Und das ist, denke ich, auch interessant, in diese Richtung zu denken.
Was für Texte haben Sie da verwendet? Im Katalog kann man sie nicht lesen.
Also ich habe mich natürlich orientiert an den Wikipedia-Einträgen und habe die jeweiligen Bezugsthemen über 6 Monate beobachtet und habe die älteste Eintragung zitiert, die ich interessant fand, natürlich nicht in Gänze, sondern das, was mir sozusagen ins Auge gesprungen ist, und habe sie in einem hellen Grauton gesetzt. Und die letzte Eintragung, die ich interessant fand, ist dann in einem dunklen Grau zitiert worden. Und so hat man sozusagen in dieser Abstufung des Grautons auch schon Zeit thematisiert.
Also Zeitgeschichte, Politik, vielleicht Entwicklung der Gesellschaft sind immer ein Thema oder mehrere Themen für Sie.
Das ist, denke ich, meine Aufgabe als Künstlerin. Das kann ja bei jedem ganz unterschiedlich laufen. Aber ich denke, wenn man zusammenfassen wollte, wie ich meine künstlerische Aufgabe sehe, dann geht es schon dahin, mich mit Systemen zu beschäftigen, die für uns Kultur und Leben fassbar machen. Aber in diesen Systemen eigentlich Öffnungen und Störungen zu entdecken, die ich benutze, um an eine andere Ebene zu springen und natürlich ein visuelles System auch zu finden, das nicht nur über meine individuelle Auseinandersetzung berichtet, sondern sich weitet in eine Art von Allgemeingültigkeit, sodass der Betrachter, der Kunstinteressierte auch einsteigen kann und in eine eigene Auseinandersetzung findet.
Ja, da fallen mir die Ariadne-Bildnisse ein, also griechische Mythologie, Ariadne, der Faden.
Ja, also der rote Faden ist natürlich insofern für mich ein dankbares Motiv, ja, da ich ja nicht nur als Zeichnerin unterwegs bin, also im zweidimensionalen Raum mich bewege, sondern tatsächlich auch Raumzeichnung kreiere, das heißt im Raum zeichne und das auch mit dem roten Faden. Also jenseits der mythologischen Bezüge ist das auch als Bildmotiv der rote Faden, der durch mein Werk führt und vielleicht die beiden Auseinandersetzungen, also das räumliche Arbeiten und das zweidimensionale Arbeiten verknüpft.
Das sind ganz faszinierende Arbeiten, weil da sieht man eine Frau, die hat einen Fadenknäuel in der Hand, so nenne ich das mal, das in einer Baumallee im Zickzack quasi quer über die Straße oder über den Leerraum zwischen den Bäumen hin und her geht. Die Frau wirkt so ein bisschen verloren, aber auch zielstrebig zugleich. Und sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen, finde ich.
Ja, das ist interessant. Es ist ja eigentlich ein männliches Motiv, aber ich versuche die Figuren immer so zu setzen, dass sie letztendlich vom Betrachter in die richtige Richtung interpretiert werden können. Die Verspannung, die Bäume sozusagen zusammenhält vielleicht, ist zum einen eine Referenz an dieses Spiel. Wir kennen es, glaube ich, alle. Das ist das Haus vom Nikolaus. Also es geht um das Bauen einer eigenen Welt vielleicht. Und dann spielt es natürlich auch tatsächlich auf die Mythologie an. Es geht um die Orientierung und es geht um den roten Faden, der uns vielleicht im Labyrinth dann wieder zum Ausgang führen könnte.
Im Labyrinth des Lebens, in dem wir uns mehr oder minder zielgewiss hin und her bewegen?
Ja, vielleicht. Also manchmal ist es ja ganz schön, die Orientierung zu verlieren, aber es ist ganz gut, wenn der rote Faden doch noch greifbar wird.
Was war denn Ihr roter Faden? Sie haben schon vorhin erzählt, dass Sie auch Germanistik studiert haben, Kunstpädagogik, Kunstwissenschaft, dann bildende Kunst, unter anderem bei Baselitz. Was war da der rote Faden? Waren solche Umwege in Anführungszeichen ein Weg zu einem Ziel, das noch nicht ganz klar war? Oder wie würden Sie das heute sehen?
Also vielleicht war es nicht ganz klar, dass es die bildende Kunst wird, aber ich glaube, was schon immer klar war, dass es um eine kreative Auseinandersetzung gehen sollte und dass ich auch, ich habe alles Mögliche probiert, ich wollte auch mal Schauspielerin werden. Das kommt mir jetzt aber, da bin ich ganz dankbar für diese Umwege, weil ich eben in meinen Raumzeichnungen auch multimedial arbeite, auch mit Schauspielerin und auch mit Sound. Und wenn man so ein bisschen da mal reingeguckt hat und weiß, worum es geht, vielleicht auch, wie man die Kommunikation so gestalten kann, zum Beispiel zu den Schauspielern oder zu den anderen Teammitgliedern, also den großen Raumzeichnungen werden ja immer auch mithilfe eines großen Teams realisiert, dann ist es eigentlich ganz gut, Lebenserfahrung zu haben und ein bisschen zu wissen, wie die Dinge funktionieren, rechts und links, neben einem klassischen Kunststudium.
Ja. Brigitte Waldach, zum Schluss. Im Moment läuft ja noch bis zum Mai Ihre Ausstellung im Museum Martha Herford. Und woran arbeiten Sie aktuell?
Ich habe mich tatsächlich jetzt, weil wir gerade vorhin auch über die kosmischen Weiten gesprochen haben, mich beschäftigt jetzt das Thema Mars.
Ach, weil da der Rover gelandet ist und so ein kleiner Hubschrauber gerade drumherum fliegt? Oder?
Ja, das ist natürlich sehr aktuell, aber ich beschäftige mich eigentlich damit, wie wir Leben entwerfen können oder auch Pflanzen, Kleidung, die uns später mal ein zukünftiges Leben erleichtern können auf diesem Planeten. Und es ist im Moment noch mit einem Augenzwinkern. Das ist natürlich, Gott sei Dank bin ich nicht damit befasst, das sozusagen tatsächlich benutzbar zu machen. Es ist eine Auseinandersetzung mit zukünftigen Lebensmöglichkeiten und das finde ich unglaublich spannend.
Ja, das klingt wirklich spannend. Frau Waldach, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Brigitte Waldach, die Ausstellung Schimmer und Glanz mit Ihren Werken im Museum Martha Herford läuft noch bis zum 24. Mai. Man kann sie sehen mit vorab gebuchten Zeitfenstern und mit Negativtest. Und der sehr gute Katalog zur Ausstellung, der heißt Schimmer. Hardcover, 80 Abbildungen, er ist im Hatje-Kanz-Verlag erschienen und im Buchhandel für 30 €.